ARD. Noch 10 Spiele, Jens. Dann ist die Saison vorbei. Was macht das mit dir?
Ich find's geil. Also nicht, dass die Saison dann vorbei ist, sondern das ist immer so, finde ich, der Start in die heiße Phase. Du hast mir den letzte Woche schon angeschnackt, ne? Den Start in die heiße Phase, wo es kribbelig wird und so. Ja. Das ist immer erst ab dem 10. letzten Spieltag.
Das heißt, du hast den Gedanken, es sind nur noch 10 Spiele, weil ich denke eher so, boah, es sind noch 10 Spiele.
Nee, es sind nur noch 10. Wieso geht dir das so auf den Keks oder warum?
Nee, weil ich hätte jetzt gerne endlich mal eine Entscheidung.
Haben wir doch schon. Bayern ist Meister, ist doch gut.
Ja, das ist eine.
Ja.
Und alles andere, ja, Dortmund ist Vizemeister.
Jetzt. Kommt jetzt. Wir kriegen das so hin, dass du die letzten 3 Spiele einfach überspringen kannst. Du kannst schon nach Malle fliegen. Ne?
Du machst auch ganz gerne immer schon so eine Prognose und Tipps, so die Endtabelle für dich.
Ja,
ne?
Total. Da fange ich immer ab dem 10. Spieltag an, merke dann, ab dem 10. letzten, merke dann an einem Spieltag später, dass ich komplett daneben lag und fange dann wieder an. Also ich mache eigentlich immer an den letzten 10 Spieltagen immer einen Tabellentipp und dann ist die Tabelle am Ende aber trotzdem immer anders, als ich prognostiziert habe.
Tabellenrechner ist ja echt ein ganz interessantes Tool, wo man sich ein bisschen dran verlustieren kann. Gibt es auf allen möglichen Portalen. Können wir ja heute mal machen. Wenn du das unbedingt möchtest, dann können wir ja mal jeder die voraussichtliche Abschlusstabelle tippen.
Lass uns das machen, Tobi.
Jeder für sich. Wir gehen die Partien durch.
Sagen wir es auch den Hörern oder behalten wir es dann für uns?
Nee, das macht ja sonst keinen Sinn. Soll kein Geheimnis bleiben.
Das sollte uns nicht davon ab. Das hält uns sonst auch von nichts ab.
Es muss ja irgendwas geben, was uns am Ende der Saison um die Ohren gehauen werden kann.
Da gibt's genug.
Ja. Das hier ist das Sportschau-Bundesliga-Update. Und schön, dass auch ihr wieder mit dabei seid. An meiner Seite ist Jens Walbrot, ich bin Tobi Schäfer und wir machen schon wie gewohnt jetzt eine Vorschau auf das anstehende Bundesliga-Wochenende, 25. Spieltag, und geben dann zu jedem Verein immer noch unsere kleine Prognose ab, wo denn der Verein am Ende der Saison landen wird. Und ganz am Ende gibt's dann auch unsere beiden Abschlusstabellen, falls ihr selber noch ein bisschen Inspiration fürs Tippen für den Tabellenrechner braucht.
Wie ihr es nicht machen solltet.
Wir beginnen mit dem Abstiegskampf, denn da ist die meiste Spannung drin in der Tabelle, da sind wir uns, glaube ich, einig, und da steht auch der erste FC Köln noch irgendwie mittendrin im Fokus. Der SC Köln spielt am Samstagabend das Topspiel an diesem Wochenende gegen Borussia Dortmund. Beim BVB jetzt aktuell der ganz große Kater, nachdem alle Ziele und Highlights der Saison im Prinzip weg sind. Es gilt noch, die Champions League nicht in Gefahr zu bringen. Ansonsten, sage ich mal, Kaderplanung für die Saison 26-27 kann beginnen. Ja, und Köln hat tatsächlich mächtig Druck, denn die Abstiegszone ist sehr gut im Rückspiegel zu erkennen, finde ich, beim FC.
Ja, total. Also das war ja irgendwie so was sich in den vergangenen Wochen ein bisschen angedeutet hat, und das ist ja latent immer so, das schwingt ja dann immer so mit, wenn du als Team, als Aufsteiger richtig gut startest und dann vielleicht kommen dann so schwächere Phasen und du bist dann aber aufgrund des Polsters, das du dir erarbeitet hast, eigentlich noch ganz gut unterwegs. Da kannst du dann schon von überrascht werden. Vielleicht ist es sogar gar nicht schlecht, dass es jetzt schon kommt, dass sich der FC wirklich auf Abstiegskampf einstellen kann für die Endphase der Saison.
Köln hat aus den letzten 4 Spielen nur 1 Punkt geholt, ist jetzt 2 Punkte vor der Relegation nur. Und beim FC trägt natürlich auch immer das aufgeheizte Umfeld dazu bei, wie man das wahrnimmt. Ich glaube, im Club ist die Panik noch nicht ganz so groß. Die Fans, die sind natürlich sehr nervös, dass das jetzt doch nochmal nach hinten losgehen könnte. Und man diskutiert immer wieder über Said El Mala, ob er von Beginn an spielen soll oder nicht. Es gibt Zahlen, die sprechen dafür, ihn als Joker zu bringen. Als Joker ist er nämlich alle 63 Minuten an einem Tor beteiligt, als Startelf-Spieler nur alle 155, und 4 der 6 Saisonsiege holte der FC mit El Mala als Joker. Allerdings wird ihm dadurch möglicherweise, also durch seine Jokerrolle, die WM-Teilnahme verwehrt. Julian Nagelsmann hat jetzt ja auch nochmal gesagt, ja, der spielt zu wenig, wenn er mit zur WM will, dann muss er mehr Startelf-Einsätze kriegen. Also, sorgt Lukas Kwasniok dafür, dass El Mala zur WM fährt oder nicht? Ist er das Zünglein an der Waage?
Ja, wenn du, das ist er ja dann in jedem Fall, wenn man den Worten des Bundestrainers Glauben schenkt. Ich finde, es gibt halt an der Stelle, ich bin ja eigentlich auch immer Team, besten Spieler sollen spielen, von Anfang an. Du musst aber ja schon auch irgendwie einen Plan haben, wie du so jemanden wie El Mala, der ist ja dann dein Unterschiedsspieler, auch in die Show kriegst. Und mich erinnert das so ein bisschen an Nuri Sahin, vergangene Saison beim BVB, wo er sich nicht so richtig entscheiden konnte, wer ist jetzt eigentlich der Zielspieler? Ist es jetzt eigentlich Girassi oder ist es Jamie Gittens auf dem Flügel? Weil das ist, finde ich, die Stärke von Said El Mala. 1 gegen 1 plus Torabschluss. Er ist nicht der Supporter, So, zumindest nicht standardisiert, so wie es jetzt zum Beispiel Chris Führig öfter ist oder so. Und deswegen brauchst du ja, gerade wenn du ihn von Anfang an bringst und gerade wenn du ihn auch vielleicht gegen Gegner bringst, die dir jetzt nicht zwingend, sag ich mal, einen Raum für seine Stärken auf dem Tablett servieren, brauchst du eine Idee. So. Und das ist, finde ich, also das ist kompliziert. Du musst das irgendwie erarbeiten. So, und du musst vor allem auch entscheiden, brauche ich jetzt in erster Linie den Ache oder will ich in erster Linie den Elmaler haben? Und da ist natürlich die Ache-Variante wahrscheinlich die für so ein Team, was gegen den Abstieg spielt, am weniger, ich sag mal, einmal kompliziert einzutrainieren ist, einzustudieren ist und zum anderen auch ein bisschen Varianten, dir mehr Variantenreichtum gibt.
Ja, ich finde, selbst nur diese beiden Varianten sind noch zu wenig. Das ist das Einzige, worauf der FC eigentlich in der Offensive zählen kann. Entweder macht Ache ein Traumtor per Fallrückzieher oder Elmaler nach einem Solo.
Manchmal macht er ja auch Tore, die nicht so traumhaft sind.
Sonst kommt da ja nichts. Es kommt keine Scoring-Entlastung aus dem Mittelfeld. Sie haben auch nicht mal irgendwie einen dreckigen Sieg über ein Standardtor oder so. Das hat der FC alles nicht im Repertoire und das ist ganz schön wenig und deswegen bin ich auch bei dir, alles was irgendwie Tore schießen kann, muss eigentlich spielen und erst recht der beste Spieler im Kader und da lasse ich auch nicht die Ausrede gelten, der ist noch so jung und der muss sich körperlich erstmal an dieses hohe Tempo, an die Intensität der ersten Liga gewöhnen. Ich finde, das kann man in dem Alter schon stemmen, der hat auch schon eine Profisaison hinter sich, die Bundesliga ist natürlich nochmal eine andere Nummer, aber trotzdem kann man ihm das schon zumuten.
Total, aber trotzdem brauchst du ja eine Idee, wie du ihn überhaupt ins Spiel bekommst. So, und du kannst ja nicht immer darauf setzen, das ist ja durchschaut, das hat dann in den ersten 4 Spieltagen hervorragend funktioniert oder weiß ich nicht mehr, bis zum Freiburg-Spiel. Danach wurde es nach und nach, wurde es dann irgendwie komplizierter, weil die Gegner sich darauf eingestellt haben. Ne? Also gib Almaler die ganze Hälfte vor dir und du verteidigst ihn nicht. So, oder vor ihm, so, und dann 1-gegen-1, ein Laufduell, manchmal auch noch auf den Gegenspieler zu, das macht er alles. So, aber was ist, wenn der Gegner tief steht? Und das ist, finde ich, was man dem FC jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen vorwerfen, in Anführungszeichen, muss. Sie haben halt gegen diese Augsburgs dieser Welt, ohne das wirklich geringschätzen zu wollen, aber gegen diese Art, Spieler anzugehen, oft zu wenig Ideen. Da bin ich dann auch bei dir, dass dann aus dem Mittelfeld zu wenig nachkommt, aber dass du dir vielleicht überlegst, du musst natürlich auch Spieler haben, die das machen können, aber auch über so ein Diagonalverlagerungsmuster auf Elmaler, um ihn dann in einer 1-gegen-1-Position zu bekommen, den Gegner in Bewegung zu kriegen und dann nachrücken zu können oder so. Also diese Ideen gibt's dann da nicht, sondern das ist reine Konteranlage, meiner Meinung nach. Gegen Mainz, finde ich, hat man und dann auch in den Spielen danach immer wieder mal gesehen, dass schon auch sie versuchen, dann über Intensität was zu machen, aber auch da, was so die Zweikampfführung angeht und so, da ist der FC im unteren Drittel der Liga statt betrachtet, also was die Zahl der Zweikämpfe angeht. Also sie sind vergleichsweise passiv. So, das heißt, auch darüber holen sie sich dann gegen solche Gegner die Spiele nicht. Mhm. Und das ist jetzt gegen den BVB möglicherweise gar nicht so relevant, wobei ich ehrlicherweise schon auch wieder so ein Spiel erwarte wie im Hinspiel. So ein bisschen.
Wie ist also, das ausgegangen?
Das war 1-0 für den BVB nach einer Standardsituation.
Also es ist natürlich ein ziemlich zähes Ding. Ist natürlich kein Spiel, wo man jetzt sagt, das muss Köln gewinnen. Ich glaube, da würden sie einen Punkt gerne mitnehmen und die gucken dann tatsächlich eher auf die Spiele danach. Dann geht es zum HSV, dann kommt das Derby gegen Gladbach. Das sind dann vielleicht so eher die entscheidenden Spiele. Grundsätzlich, wenn wir auch mal so langsam auf unsere Abschlusstabelle, auf unsere prognostizierte Abschlusstabelle gucken. Also der FC hat so ein gemischtes Restprogramm. Also von oben müssen sie noch gegen Bayern, Leverkusen und jetzt eben gegen Dortmund ran. Sie haben zu Hause noch Heimspiele gegen Bremen, Heidenheim und auch gegen Gladbach. Wenn du da vielleicht 2 oder 3 Heimsiege dann auch noch holst, dann bist du eigentlich ja schon fast im Ziel. Also es wird jetzt kein Selbstläufer. Es hängt ein bisschen davon ab, wie gefestigt bleibt Lukas Kwasniok, denn gefühlt, wenn es jetzt reihenweise schlecht laufen sollte, dann diskutiert man vielleicht ja auch nochmal über einen Trainerwechsel. Das ist ja die ganze Saison schon latent so, dass man, glaube ich, immer nach einem sportlichen Grund oder auf einen sportlichen Grund wartet, ihn vielleicht auszutauschen. Aber so richtig ist er noch nicht da, denn für einen Aufsteiger stehen sie ja wirklich noch in Ordnung da, aber also es hängt am seidenen Faden, glaube ich, bei den Kölnern.
Ja, also wobei gegen Top-Teams sah Köln ja oft auch wirklich gut aus, haben Spiele auf Augenhöhe abgeliefert und zuletzt ja dann auch am ehesten gegen solche Gegner gepunktet. Für mich wird es bis zum Ende tatsächlich knifflig bleiben für die Kölner, weil ich halt dieses Vertrauen gegen gerade diese Werders und Heidenheim in die Mannschaft gerade nicht habe, weil sie mir zu oft nicht gezeigt haben, dass sie das wirklich gut können.
Jetzt kommt im BVB eine Mannschaft, da könnte man meinen, ja, die haben jetzt nichts mehr zu verlieren, die können jetzt auslaufen, ist ja auch so, für den BVB geht es eigentlich, ich habe es gesagt, nur noch darum, jetzt die Champions League frühzeitig safe zu machen. Wir müssen erstmal auch noch sagen, gute Besserung an Emre Can, der sich ja schwer verletzt hat. Das ist wirklich sehr tragisch, dass der da jetzt den Rest der Saison ausfällt. Aber es gibt auch gute Nachrichten für Borussia Dortmund. Pass auf, ich wette, du kennst sie noch nicht. Ein Schmetterling ist nach Borussia Dortmund benannt worden. Ein im Jahr 2024 im peruanischen Regenwald entdeckter Schmetterling trägt jetzt den Namen, ich muss ablesen, Wainwrightia Borussia Dortmund.
Der ist nicht blau-weiß, vermute ich.
Der ist nicht blau-weiß, der ist tatsächlich schwarz-gelb und ein Dortmunder oder der Dortmunder Biologe und Dauerkarteninhaber Peter Klausmeier, der das initiiert.
Glückwunsch dazu.
Jetzt hat der BVB also ein weiteres Maskottchen.
Ist ja immerhin ein Titel in diesem Jahr.
Mal gucken, ob es hilft. Noch ein kleiner Randaspekt, würdest du Julian Riasson verkaufen? Weil das wird jetzt gerade diskutiert. Er kann möglicherweise für 30 Millionen Euro wechseln.
Also für 30 Millionen würde ich sagen, glaube ich, besser wird der Preis nicht mehr.
Aber du hast auch wirklich, also Riasson einer der Besten dieser Saison.
Ja, die Frage ist ja, wie sie es dann für die kommende Saison ausrichten. Ne? Also das ist ja, es geht ja jetzt um den Wechsel nach der Saison und da wirst du jemanden finden, der möglicherweise diese Lücke schließen kann.
Weiß ich nicht genau.
Meinst du nicht?
Der ist sehr gut in diesen BVB-Kader reingewachsen, der hatte auch die nötige, sag ich mal, BVB-Mentalität. Und ich finde ja, wenn du es nicht schaffst, als Borussia Dortmund so einen Spieler auch mal zu halten und dann irgendwie auch mal langfristig eine Mannschaft aufzubauen, dann wirst du nie um einen Titel mitspielen. Wenn jetzt schon wieder so eine Fluktuation auch auf der Ebene reinkommt. Klar, der ist, glaube ich, 28, 30 Millionen ist dann viel. Mehr wirst du für den nie wieder kriegen, aber nutzt doch seinen Leistungspeak jetzt zumindest im kommenden Jahr nochmal oder setzt darauf, dass er im kommenden Jahr nochmal ähnlich an die Leistung rankommt.
Ja, also ich kann die Argumente auf jeden Fall nachvollziehen. Ich sehe ihn, natürlich ist er ein herausragender Bundesligaspieler. Ich würde vermuten, dass du dieses Skillset schon nochmal findest. Das sehe ich jetzt bei Nico Schlotterbeck zum Beispiel anders. So, der ist für mich eigentlich viel mehr so ein Key-Spieler, so einer, an dem sich andere auch festhalten können, als es Riasson ist, auch wenn der, was die Statistiken angeht, in dieser Saison überragend ist natürlich. Also ich will es auch gar nicht kleinreden, überhaupt nicht. Aber wenn du ich würde, glaube ich, sagen, ein Flügelspieler mit ähnlichen Fähigkeiten wird der BVB kriegen, wenn er 30 Millionen einnimmt. Und du darfst ja auch nicht vergessen, durch das Aus im Champions League, in den Champions League Playoffs geht den Dortmundern echt viel Geld auch flöten.
Deswegen ist die Not groß. Ich glaube, deswegen überlegen sie auch. Ja? Wenn sie jetzt in den Champions League weitergekommen wären, dann würden sie, glaube ich, an ihm festhalten. Aber weil jetzt da so eine Lücke entstanden ist, müssen sie verkaufen. Das finde ich irgendwie schade, dass Borussia Dortmund auch in dieser Situation ist. Sie haben immer viele Jahre immer große Verkäufe gehabt. Das hat viel Geld in die Kassen gespült. So ein großer Verkauf winkt aktuell jetzt nicht. Und da siehst du mal, wie schnell man dann quasi wieder in finanzielle Nöte kommt. Aber gut, das wird die Saison jetzt nicht mehr groß beeinflussen. Ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir Dortmund beide auf Platz 2 tippen, das wird am Ende schon so passieren, denke ich mal. Dafür sind sie zu stabil. Haben auch nur zweimal in dieser Saison verloren, die beiden Spiele gegen die Bayern. Also du kannst ihnen eigentlich gar nicht so viel vorwerfen. Nee. Aber die Kölner, das ist die große Frage. Wo landet Köln? In meiner Abschlusstabelle wird Köln dann doch 14.
Ich habe sie auf 15.
Also es würde beide Male gut gehen.
Aber knapp.
Aber knapp. St. Pauli gegen Frankfurt ist unsere nächste Partie. Auch der FC St. Pauli spielt noch unten im Tabellenkeller gegen den Abstieg. Das Spiel jetzt gegen Frankfurt, das sind so zwei stabil wirkende Mannschaften, finde ich, aktuell. Beide brauchen aber eben noch die Punkte für ihr Ziel. Und auch wenn Frankfurt auf dem Papier favorisiert ist, ein Spiel, das sehr schwer vorherzusagen ist.
Findest du?
Also es wird mich jetzt, kein Ergebnis wird mich jetzt total überraschen.
Ja, du weißt, bei der Eintracht hast du ja immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass es so ein bisschen noch eine Unbekannte ist unter Riera. Ich finde, man sieht immer mehr, was er will, wo er hin will und ich sehe da eigentlich die Eintracht schon vorne. Auf der anderen Seite hast du natürlich recht, St. Pauli hat ja jetzt in den letzten Spielen schon auch unter Beweis gestellt, dass sie gerade auch gegen Teams, die potenziell erstmal bereit sind, das Spiel zu machen, dass sie dagegen dann schon auch Mittel haben.
Und das will Riera ja, ne?
Ja, total.
Spielkontrolle, ja. Ballbesitz, das könnte St. Pauli so ein bisschen in die Karten spielen. Sie müssen auf Karol Metz verzichten, der verletzt ausfällt, haben aber mit Jackson Irvine, über den wir viel gesprochen haben, wirklich fast schon einen Unterschiedsspieler. Soweit muss man das ja fast schon sagen beim FC St. Pauli. Seit Dezember stand er 7-mal in der Startelf. Davon haben sie 4-mal gewonnen, 2-mal unentschieden gespielt und nur 1-mal verloren. Also wenn er dabei ist, dann hat St. Pauli schon irgendwie einen ganz anderen Vibe.
Ja, es geht natürlich total darum, wie du das Mittelfeld, ich sag mal, kontrollieren kannst oder wenn du es nicht wirklich kontrollieren kannst, zumindest für Chaos sorgen kannst. Ne? Und ich finde, das ist bei der Eintracht ja auch wirklich spannend, wie Riera das macht, dass er also wirklich viel mehr Fokus aufs Zentrum legt als vorher. Vorher wurde unter Dino Topmöller sehr oft, sehr früh auf den Flügel gespielt und jetzt versucht versucht die Eintracht schon häufiger durchs Zentrum zu kommen. Und dafür ist dann zum Beispiel ja oft auch mal Brown als zusätzlicher Spieler, der vom Flügel in die Mitte rückt, da so ein bisschen als Joker, falls die Doppelanspielstation im zentralen Mittelfeld für den ersten Pass dann zugestellt ist zum Beispiel. Oder auch Collins schiebt mal mit vor oder Götze kommt von vorne, das ist dann viel variabler. Da war St. Pauli tatsächlich ja auch zum Beispiel gegen die Stuttgarter, die ja auch ähnlich das angehen, sage ich mal grundsätzlich, waren die aber eigentlich ja, und auch gegen Hoffenheim muss man ja auch sagen, in der Lage, genau das irgendwie zu unterbinden und auch zu matchen, ohne das natürlich komplett ausschalten zu können. Ne? Also du hast natürlich mit Bahoya oder mit Doan und mit, weiß ich nicht, wenn Götze spielt, mit Schnittstellen, Ben Chaby auch, die kriegen ja jetzt alle auch so langsam wieder so, kommen die zu ihren Form, ihrer Form zurück unter Riera, dann hat Frankfurt natürlich schon gute Möglichkeiten, St. Pauli trotz Stabilität vor Probleme zu stellen. Und ich bin da bei einem mit einer leichten Tendenz tatsächlich beim Sieg für die Eintracht.
Ja, weil sie es auch wieder schaffen, mal zu Null zu spielen. Jetzt ist Michael Zetterer wieder im Tor. Das ist ja auch eine Geschichte. Der hat ja auch eine Saison, die reicht ja eigentlich für drei Torwartleben. Ne? Also kommt von Bremen in die Champions League quasi, dann mit Frankfurt in der Krise, wird dann nur noch Nummer zwei hinter einem umstrittenen Kauer Santos. Jetzt wieder als Nummer eins gefragt. Also der muss ein dickes Fell haben, aber das macht er gut. Also ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen. Und sehe Frankfurt auch in meiner Abschlusstabelle am Ende dann Platz 7, wir haben oft drüber gesprochen, mehr wird es glaube ich nicht, dafür sind die anderen dann doch nochmal einen Ticken zu weit weg, aber ich glaube Platz 7 werden sie schon ins Ziel retten.
Ja, mich auch, ich habe genau den gleichen Platz.
Und St. Pauli?
Ich habe sie auf 14.
Ich habe sie auf 15.
Also auch überm Strich.
Auch knapp überm Strich, ausschlaggebend dafür, sie haben jetzt von den letzten 10 Spielen noch 6 Heimspiele, von oben nur noch die Bayern und Leipzig als Gegner. Ich glaube deswegen, so das Restprogramm spricht dann oder spielt ihnen ein bisschen in die Karten und es wird dann am Ende reichen. Ob es reichen wird für den VfL Wolfsburg, ist die ganz große Frage. Die Antwort kommt in wenigen Minuten. Wolfsburg spielt am Samstag gegen den Hamburger SV. Ja, Wolfsburg aktuell wirklich die größte Baustelle der Liga. Das ist einfach so. Stehen auf dem direkten Abstiegsplatz, sind so schlecht wie noch nie in ihrer Bundesliga-Geschichte. Und die große Überraschung war dann, dass Trainer Daniel Bauer erstmal weitermachen darf, obwohl Dieter Hecking ja irgendwie schon in den Startlöchern steht. Ich könnte mir übrigens vorstellen, dass auch wenn sie jetzt gegen Hamburg gewinnen, kommt trotzdem Dieter Hecking, machen sie trotzdem, weil du musst diesem Verein ja alles zutrauen. Ich glaube, dass es da auch hinter den Kulissen geht's wirklich, es Kraut und Rüben, das sagen ja auch die Protagonisten. Yannick Gerhardt hat das jetzt öffentlich gesagt, dass es in diesem Club einfach, das Klima stimmt nicht. Daniel Bauer selbst hat auch gesagt, der Trainer, Fakt ist, dass wir viele Strukturen ändern müssen, dass die Atmosphäre, die Kultur innerhalb des Clubs aktuell nicht Bundesliga-tauglich ist, sagt der aktuelle Trainer des Vereins. Das ist schon krass, finde ich auch. Also es sagt ja wahnsinnig viel aus. Und ich glaube, der Verein erarbeitet sich einfach gerade den Abstieg.
Ja, also es fühlt sich so ein bisschen so an. Ich habe ja zwischendurch immer wieder mal pro Daniel Bauer argumentiert, weil ich auch fand, dass nachdem er übernommen hat, es klare Verbesserungen gegeben hat, aber die sind halt wieder komplett abgerutscht. Ne?
Und ich finde, ihm kann man am wenigsten einen Vorwurf machen. Den muss man fast schon rausnehmen. Der ist ja wirklich die ärmste Sau von allen. Der musste mit einer Mannschaft jetzt versuchen, alles rumzureißen, die ja völlig falsch zusammengebaut wurde, die natürlich auch charakterlich manchmal dann vielleicht ein bisschen schwierig ist, erst recht für einen Abstiegskampf. Dafür hat er es erstmal ganz gut gemacht. Aber er hat natürlich auch noch nicht die ganz große Erfahrung. Ne? Das merkt man dann vielleicht auch, dass du das dann auch schon brauchst in so einer Situation.
Ja, wir haben ja auch schon mal darüber geredet, wie ernst wirst du eigentlich genommen, wenn du da als A-Jugendtrainer mitten in der Saison übernimmst und musst Christian Eriksen sagen, hör mal Alter, jetzt sieh mal zu, dass du hier ein bisschen rennst, Keule. Es ist wahrscheinlich eine Mischung aus diesen ganzen Dingen, weil die Mannschaft wird ja schon am Anfang auch gemerkt haben, okay, das, was der uns erzählt, hat uns ja erstmal geholfen, dass wir ein bisschen stabiler sind. Ich glaube, ganz viel hat einfach bei Wolfsburg auch, da haben wir ja auch schon oft darüber geredet, damit zu tun, dass den Spielern eigentlich der Verein mehr oder weniger egal ist, so am Ende, und dass es dann auch nicht, weiß ich nicht, die Gefahr gibt, dass du nach dem Abstieg dich in Wolfsburg besser nicht mehr blicken lässt, weil das in der Stadt wahrscheinlich auch gar nicht so, also keine Ahnung, ich bin da viel zu weit weg, um das wirklich zu beurteilen zu können, aber von außen betrachtet wirkt es ja immer so.
Ja, es gibt ja auch keinen Grund, danach nochmal nach Wolfsburg zu kommen, außer zum Umsteigen vielleicht oder um ein Auto abzuholen. Ja. Aber ich glaube, die fahren alle
andere Autos. Aber das wird ja auch immer seltener, ist ja auch immer seltener so.
Auf jeden Fall sehe ich da echt schwarz für Wolfsburg. Ich meine, da hängt VW natürlich auch mit drin. VW-Konzernchef Oliver Blume war jetzt nach der Pleite in Stuttgart sogar auch in der Kabine. So, das sagt ja auch aus, dass da wirklich alle Alarmglocken irgendwie schrillen, aber keiner schafft es, sie auszustellen. Mhm. Jetzt geht es gegen den HSV. der das Nachholspiel unter der Woche jetzt gegen Leverkusen verloren hat, die ich aber trotzdem nach wie vor, das gegen Leverkusen, das war keine gute Leistung, man muss ein paar Spieler rausnehmen, aber da ist ihn jetzt mal wieder so ein etwas schlechterer Tag rausgerutscht. Trotzdem glaube ich nicht, dass der HSV noch in Probleme gerät, haben wir oft drüber gesprochen, die haben zu viele gute Einzelkönner. Die sind irgendwie, die wirken doch auch stabil und könnten mir vorstellen, dass sie da auch in Wolfsburg mindestens mal einen Punkt holen.
Ich fand die Leistung gegen Leverkusen jetzt gar nicht so schlecht, ehrlicherweise. Also du musst ja auch mal immer die anschauen, wo Leverkusen herkommt und wo der HSV gerade herkommt.
Ja, aber guck mal, da kannst du sehen, woran man den HSV schon bemisst. Ne? Ja. Das ist ja ein gutes Zeichen, wenn man das eher schon kritisch sieht, dass sie gegen Leverkusen nicht das abrufen, was man sonst schon mal von ihnen gesehen hat.
Ja,
natürlich, sie stehen für einen Aufsteiger hervorragend da. Keine
ja,
Frage.
Total, aber das ist jetzt auch nicht unriskant, ne? Also das ist halt auch so eine Scheinsicherheit, so die das sein kann. Also ich greife vorweg, ich sehe den HSV nicht noch in große Probleme rutschen, aber jetzt gerade ist der Unterschied oder der Vorsprung auf die Abstiegsränge auch nicht so, dass du sagst, oh, das ist jetzt hier eigentlich quasi vorgezogene Abschlussfahrt, was wir jetzt hier noch machen.
4 Punkte vor der Relegation, klar, das ist noch nicht zum Zurücklehnen, aber wie gesagt, ich glaube, dass der HSV dann immer in jedem Spiel dafür gut ist, was zu holen. Als nächstes, nach dem Spiel gegen Wolfsburg, spielen sie zu Hause gegen Köln. Auch ein sehr, sehr richtungsweisendes Spiel dann. Mhm. Ja, und sie haben halt Luka Vucevic, ne? Der jetzt gegen Leverkusen versucht hat, das Tor zu fällen. Das können wir, weil wir ein Videopodcast sind, an dieser Stelle auch nochmal einspielen. Switch dann gerne mal rüber. Bei Spotify geht das ja ganz easy. Da seht ihr nochmal, wie er einen Wutanfall hatte aufgrund einer vergebenen Chance. Und dann hat er wirklich ein paar Mal gegen den Pfosten getreten, wo sich manch anderer, glaube ich, den Fuß brechen würde.
Ich fühle es total.
Aber da siehst du halt einfach, was er mit 19 Jahren auch für ein emotional Leader ist, welchen Wert er für diese Mannschaft hat und wie sehr er dem HSV irgendwann fehlen wird. Weil der wird natürlich irgendwann eine Weltkarriere machen.
Ja, vielleicht können sie ihn ja tatsächlich nochmal ein Jahr verlängern, wer weiß.
Gucken wir mal auf unsere Abschlusstabelle. Fangen wir mit dem HSV an. Wir sind uns beide einig, die rutschen nicht mehr in große Probleme. Ich glaube, es reicht sogar für Platz 12 am Ende.
Ich habe sie auf 11.
Und der VfL Wolfsburg, da ist wirklich, spricht wenig dafür, dass sie die Saison noch zu einem guten Ende bringen. Stand jetzt. Die kann natürlich auch sein, dass sie irgendwie dann doch auf einmal wieder die Qualität abrufen, die sie eigentlich irgendwo haben. Aber ich glaube nicht dran. Ich glaube, Wolfsburg wird Vorletzter.
Ich auch.
Mensch, da sind wir uns ja einig.
Niedersachsen-Derby gegen Hannover. Wenn nicht Hannover nächstes Jahr noch aufsteigt in dieser Saison.
Ich glaube, das wäre ihnen lieber, den Hannoveranern.
Definitiv, ja.
Gucken wir auf,
sorry, lieber Hannoveraner, für das Derby an der Stelle.
Gucken wir auf die nächste Partie. Union gegen Werder Bremen. Auch da mit Werder noch eine Mannschaft mit im Abstiegsrennen. Nach dem lang ersehnten Sieg jetzt gegen Heidenheim. Zwar ein bisschen befreiter, aber man muss dazu sagen, es war bei allem Respekt nur Heidenheim. Ne? Jetzt Union, das wird natürlich wieder ein anderer Schnack. Und mit anders meine ich, es wird nicht einfacher. Ja, Werder, das 2-0 gegen Heidenheim, das klingt erstmal nach einer kleinen Befreiung. Aber wenn du dir ein paar Zahlen anguckst, sie hatten einen XG-Wert von weit über 3. Trotzdem dann in Anführungszeichen nur 2-0 gewonnen. Dabei war ja noch ein Eigentor von Heidenheim. Also auch da, die Alarmglocken sind weiter an. Ich finde jetzt nicht, dass man sich seitdem zurücklehnen sollte.
Bei Werder. Für dich ist das Glas auch immer halb leer, ne?
Naja, wenn du, wo stehen sie jetzt da unten drin? Da würde ich jetzt irgendwie noch nichts zum Anprosten halb voll sehen.
Ja, du hast natürlich schon recht. Also man kann das aber so und so lesen, ne? Also immerhin haben sie sich diese ganzen Chancen rausgespielt. Ja, gegen eines der anfälligsten Teams, wenn nicht das anfälligste Team der Liga. Und sie sind natürlich mit den Chancen auch sehr schludrig umgegangen. Auf der anderen Seite waren wir uns ja die ganze Zeit einig, dass das Kernproblem von Werder der Sturm ist und vor allem die Mittelstürmerrolle. Und da hat Milosevic jetzt wieder getroffen. Also er hat 3 der letzten 7 Werder-Tore gemacht. Und das ist dann vielleicht ja auch was, wo man möglicherweise, also er macht ja auch ein Mittelstürmer-Tor, ne, nach dieser Vorlage von Schmid. Das darf man ja auch nicht vergessen. So, der stolpert ja irgendwie nichts rein oder so, sondern ist ja ein guter Kopfball, platzierter Kopfball. Und ich finde, man kann da durchaus auch positive Dinge draus lesen. Ich kann natürlich trotzdem grundsätzlich deine Skepsis, die kann ich schon verstehen.
Also Milosevic auf jeden Fall ein Lichtblick. Gut, dass sie ihn geholt haben und nicht Damien Downs. Da haben wir uns damals ja auch gestritten. Damien Downs beim HSV noch gar nicht getroffen. Milosevic eben jetzt dann schon 3-mal. Romano Schmid muss man wirklich auch mal hervorheben, der wirklich Aktivposten geworden ist. Sehr wertvoll für die Bremer. Aber macht so ein bisschen das Restprogramm Angst. Also sie haben jetzt von oben haben sie noch Leipzig und in den letzten 4 Spieltagen spielt Werder gegen Stuttgart, Augsburg, Hoffenheim und Dortmund. Das heißt, wenn sie es bis dahin nicht in einigermaßen trockenen Tüchern haben, dann wird das ein Ritt auf der Rasierklinge bis ganz zum Ende.
Wird's eh.
Und ich habe auch so ein bisschen die Befürchtung, sie gehen auch auf dem Zahnfleisch. Jetzt am Dienstag fehlten 16 Spieler beim Training. Viele Verletzte, viel Belastungssteuerung, klar. Aber das kommt ja auch noch dazu.
Total, auf jeden Fall. Aber es ist ja jetzt gegen Union also die Frage, wie ist so die Risikoabwägung, ne? Also wer ergreift die Initiative, und da ist Werder dann gefordert. Und da muss jetzt Daniel Thun, das ist die nächste harte Aufgabe für ihn, zeigen, dass er die Mannschaft auch in diesem Bereich schon weitergebracht hat. So, und das, das ist natürlich so mit eins der unangenehmsten Spiele, die du haben kannst, auswärts bei Union. Intensität kann Werder. Zweite Bälle werden das Wichtigste sein. Sie haben meiner Meinung nach auch das spielstärkere Mittelfeld mit Stalin, Puertas gegen Kämlein und Khedira. Wahrscheinlich werden die ja starten. Es wird halt dann total darauf ankommen, ob Werder Umschaltsituationen zulässt und Ballverluste im Spielaufbau hat, wo Union dann einfach was draus machen kann. Und da bin ich nicht sicher, ob ich da schon so weit bin zu sagen, ich sehe Werder so weit, dass sie an der alten Försterei das Spiel machen und daraus auch gewinnen.
Das Motto des Spiels, hoch und weit bringt Sicherheit. Das sind die beiden Teams mit den meisten langen Bällen. Und du hast es gesagt, also Union wird mit Sicherheit nicht die Initiative ergreifen. Die haben ganz wenig Ballbesitz. Haben jetzt extra nochmal das Standardtraining intensiviert. Das wollte Baumgart, weil sie natürlich wissen darüber, das ist ja auch eine ihrer Stärken, aber darüber kannst du dann so ein Spiel eben auch gewinnen.
Aber das wäre da gut. Standards verteidigen.
Und was die Kontergeschichte angeht, da ist ja ganz erstaunlich, dass man immer denkt, Union Berlin, das ist doch hier die Kontermannschaft par excellence, das haben die doch immer gut gemacht. Da haben mich jetzt ein paar Zahlen überrascht. An den ersten 4 Spieltagen haben sie 3 Kontertore erzielt, danach kein einziges mehr.
Ja, das ist ja dann die Frage, wie das statistisch gewertet
wird. Ja,
ne?
Wann also, ist ein Kontertor ein Kontertor?
Genau,
ja.
Aber wo Union ja immer... Also es geht um die Umschaltsituation. Das kann zum einen natürlich eine statistisch betrachtete Kontersituation sein, aber es geht vor allem darum, Balleroberung und dann 3 Stationen Torabschluss zum Beispiel. Und das ist ja mittlerweile auch oft so, dass Union das Spiel in die Hälfte durchaus des Gegners verlagert. Also dann gibt es den langen Abstoß vom Boden in die Hälfte des Gegners, Union holt sich den zweiten Ball und dann wird versucht, möglichst schnell zum Torabschluss zu kommen. Und dann hast du ja statistisch betrachtet weder eine Umschaltsituation nach einem Ballverlust des Gegners im Spielaufbau noch nach einem Kontertor. Aber das ist ja trotzdem irgendwie derselbe Modus. Mhm. So, ne?
Wir gucken auf unsere Abschlusstabellen. Union ist eigentlich, kannst ein bisschen würfeln, rutschen glaube ich nicht mehr unten rein, wobei sie von den letzten 9 Spielen auch nur 1 gewonnen haben. Also richtig traue ich dem Braten nicht, aber ich glaube, sie werden 13. am Ende.
Ich habe sie auf 9.
Ach so, hoch. Mhm. Ah, okay. Und Werder?
Werder muss leider in die Relegation in meiner Tabelle.
Habe ich auch, bei mir auch, auf Platz 16, eben wegen dieses Restprogramms. Und dann wird es natürlich spannend, wer kommt in der Relegation.
Das aber jetzt in dem Spiel?
In dem Spiel unentschieden.
Ja, habe ich auch. Aber Tendenz, wenn Sieger, dann eher Union, so gefühlt.
Ja. Nächste Partie für uns, Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach. Am Freitagabend, die Partie eröffnet also den Spieltag. Die Bayern in der Liga natürlich endgültig durch. Ab der kommenden Woche dann die anderen großen Aufgaben, Champions League, dann erstmal gegen Bergamo. Das heißt, jetzt wird möglicherweise das Rotieren wieder wichtig. Harry Kane wird zumindest jetzt nicht spielen, der fällt verletzt aus. Der ist natürlich für die Champions League viel wichtiger. Manuel Neuer vielleicht zurück. Leon Goretzka braucht Spielpraxis.
Ja, stimmt.
Denn der soll ja bei der WM von Anfang an spielen. Ja, über die Bayern müssen wir, glaube ich, nicht viel erzählen. In der Liga ist jetzt, das können sie ja auch, jetzt so die letzten 10 Spiele gestalten, ohne dass da irgendwie ein Spannungsabfall passiert. Das ist jetzt dann quasi Sparringspartner für die Champions League. Da fokussieren sie sich jetzt dann drauf. Und Gladbach braucht natürlich aber auch noch Punkte, weil die könnten theoretisch auch noch unten reinrutschen. Aber das Problem bei den Gladbachern, total eindimensional halt einfach. Ne? Wir haben oft drüber geredet, Tore nur durch Tabakovic und Ende.
Ja, aber so eindimensional fand ich es jetzt gegen Union letzte Woche zum Beispiel überhaupt nicht. Also das ist natürlich gar nicht der Modus, in den sie kommen müssen für die Bayern. Aber was halt finde ich für das Bayern-Spiel, ich rechne nicht damit, dass Gladbach da was holt. Aber was total relevant sein wird, ist, dass sie ihre Aggressivität zurückgefunden haben in den vergangenen Spielen. Wie sie das dann gegen den FC Bayern angehen, also ist jetzt ja auch nicht so, dass die ohne Kane nichts können. Du musst halt sehen, dass du dann den Flügel irgendwie zukriegst, das ist eher eine Schwachstelle. Aber, also ich sag mal, wenn du irgendwie eine Möglichkeit findest, Honorar einzusetzen mit seinem Tempo für Umschaltmomente, der ja auch Standardschütze ist, das ist ja nach wie vor verbrieft eine Schwäche des FC Bayern, dann könnte da möglicherweise ein Treffer drin sein für Gladbach. Ich bin, also das
wird, verlieren sie nur 1-5, oder?
Das wird nicht reichen. Am Ende denke ich eigentlich, um gegen die Bayern zu gewinnen, es sei denn, die haben jetzt tatsächlich so einen richtigen Spannungsabfall, den ich aber eigentlich nicht sehe wegen der Champions League. Es ist jetzt nicht so, dass Gladbach gar keine Mittel hätte, die Bayern in dieser Saison schon mal ein Problem bereitet haben. So.
Jetzt redest du es aber sehr schön.
Aus welcher Sicht?
Aus Gladbacher Sicht. Also die Eindimensionalität erkennt man auch daran, Gladbach ist das einzige Bundesliga-Team, das noch kein Weitschusstor erzielt hat. Zuletzt war es auch dann der Elfmeter, das war auch dann natürlich glücklich, dass du hinten und so ganz spät dann noch diesen Elfmeter kriegst und das Spiel ziehst. Das schiebt dich emotional, glaube ich, nochmal so ein bisschen weiter als irgendwie aus anderen Situationen. Ich glaube nicht, dass Gladbach noch richtig unten reinrutscht. Ich tippe sie auf Platz 11 am Ende der Saison. Es wird schon irgendwie gut gehen.
Ich habe sie auf 10.
Die nächsten Partien sind da auch ausschlaggebend. Es geht dann als nächstes nach den Bayern zu Hause gegen St. Pauli, dann ist das Derby in Köln, dann Heidenheim zu Hause. Ja, das sind schon Spiele, da kannst du natürlich auch nochmal die nötigen Punkte für holen.
Ja.
Wo tippst du denn die Bayern eigentlich am Ende der Saison?
Ja gut, jetzt wo Kane verletzt ist, wird da nichts mehr draus, habe ich den Eindruck. Nein, Quatsch, die sind natürlich Meister.
Mainz gegen Stuttgart, schauen wir doch mal darauf. Die Wettervorhersage, es droht ein Flankengewitter bei dem Spiel. Die beiden Teams mit den meisten Flanken der Liga. Beide aber noch unter Zugzwang. Also Mainz, obwohl man das Gefühl gar nicht so denkt, aber Mainz steckt ja wirklich noch mittendrin. Also unter Urs Fischer haben die sich total begradigt, aber sind auch nur ein Punkt vor der Relegation. Ich finde, es fühlt sich total anders an. Es fühlt sich so an, als könnte Mainz noch in die Europa League kommen. Aber jetzt ohne Amiri ist natürlich ein richtiger Rückschlag.
Ist es, aber ich finde, sie haben es ja in der vergangenen Woche auch schon aufgefangen mit Paul Nebel. Anne und ich haben nach dem Spiel ja auch ein bisschen drüber geredet. Ich habe so den Eindruck gehabt, dass sie im Verlauf des Spiels ihren Modus so ein kleines bisschen verändert haben und wieder noch mehr in Richtung Classic Urs Fischer, also wirklich aus einer wirklich tieferen Ordnung, ohne dass irgendwie im Mittelfeld schon aggressiv gepresst wird, sondern eher noch eine Reihe weiter hinten und von dort dann versucht wird, hinter die Kette zu kommen mit diesem Kontertor, was vom Torwart eingeleitet wird und dann vorbereitet von Paul Nebel. Das sind natürlich schon dann grundsätzlich auch Dinge. Der VfB ist jetzt gegen Ballverluste auch nicht total gefeit. Also die haben schon, zumindest statistisch betrachtet, immer wieder mal, auch weil sie natürlich schon sehr dominant spielen wollen, da passieren natürlich dann immer wieder auch mal Fehler, so Situationen drin, wo dann Mainz schon auch Kredit draus ziehen könnte.
Ja, und die letzten beiden Auswärtsspiele des VfB bei Kellerteams, Niederlage beim FC St. Pauli, das 3-3 in Heidenheim, so da, ne, da haben sie schon auch was liegen lassen. Trotzdem bin ich fest davon überzeugt, der VfB wird auch bis zum Schluss eine richtig gute Saison spielen. Wenn wir auf unsere Prognose gucken, an den letzten 10 Spieltagen ist das Programm noch ordentlich. Der VfB muss noch gegen alle anderen aus den Top 6 in der Tabelle. Mhm. Aber ich glaube, da kommen sie gut durch. Ich tippe den VfB am Ende sogar auf Platz 3 in der Tabelle.
Ich habe sie auf 4.
Also ich glaube, die ziehen an Hoffenheim noch vorbei. Trotz Dreifachbelastung, ne, das darf man ja auch nicht vergessen. Sie haben ja auch noch Pokal und noch Europa League. Aber die Mannschaft gefällt mir einfach in dieser Saison richtig gut. Und vielleicht auch in der kommenden Saison. Grischa Prömel ist kurz vor dem Wechsel zum VfB. Findest du gut oder findest du nicht gut?
Ich weiß jetzt gerade noch nicht, an welcher Stelle sie ihn einbauen wollen. Ne? Also das ist ja eigentlich so eine Achterrolle, die der VfB eigentlich aber gar nicht so sehr in seinem System bisher hat. Und der hat natürlich schon auch bei Union als Sechser gespielt und kann dann vielleicht auch mal einen Carrasor ersetzen. Er ist vielleicht auch eine neue Farbe auf dieser Position, weil er ja auch eher Box-to-Box ist, also auch Zug zum Tor hat. Finde so von seinen Anlagen her eher so wie Nati, der ja bei den Stuttgartern jetzt zuletzt auch eine größere Rolle gespielt hat, aber dann noch eine Reihe weiter vorne. Mhm. Ich bin nicht sicher, ob sie ihn unbedingt brauchen, aber um die Breite zu verstärken, finde ich, ist es eigentlich ein guter Move. Und das, finde ich, macht jetzt so in der Einschätzung Prömel vielleicht auch schlechter, als er ist. Also der spielt eine herausragende Saison. Ne? Also vielleicht muss man da auch sagen, ja, Glückwunsch VfB, das ist schon ist schon auch eine Verstärkung.
Ja, auch als Figur, als Persönlichkeit einfach. Ne? Das, für ihn passt es super. Er kommt ja von da, ist die Rückkehr in seine Heimat. Das ist dann jetzt so zum, wie alt ist, ich glaube, ist er schon 30?
Er ist 31.
31. Zum Abschluss seiner Karriere. Also er wird noch ein paar Jahre spielen, aber das ist jetzt nochmal wirklich so ein nächster Step, so ein Höhepunkt. Dann kann er Champions League spielen. Der ist natürlich, also könnte man jetzt vermuten, na, ist das vielleicht möglicherweise ein stiller Ersatz, weil Stiller ja auch, bin mir auch nicht sicher, ob der lange noch beim VfB spielt, aber er ist natürlich ein anderer Spieler als Stiller.
Komplett.
Ne?
Komplett
also das, anders. Ich glaube, das so planen sie ihn auch nicht ein. Aber wie du sagst, er verbreitert den Kader enorm, ist natürlich verletzungsanfällig, so, das ist schon ein kleines Risiko, aber ich finde, dass das für beide Seiten durchaus echt Sinn macht, weil du holst dir da echt eine Identifikationsfigur in den Kader, das passt super. Ich glaube, mit Sebastian Hoeneß so das Match total irgendwie mit den beiden. Sebastian Hoeneß ist übrigens jetzt in die Stadt gezogen, nach Stuttgart.
Schon.
Hat bisher in Eichthal gewohnt, Landkreis Esslingen, südlich von Stuttgart. War ihm immer zu viel Stau auf dem Weg zur Arbeit.
Ich fühle das sehr.
Und dann haben wir noch die Personalie beim VfB, über die wir kurz sprechen müssen. Dennis Undaff, der jetzt ein Interview gegeben hat, was viel diskutiert wird. Da hat er mal so ein bisschen sich Luft verschafft. Und gesagt, ich fühle mich gar nicht so richtig gewürdigt. Ich bin hier mit Abstand der beste deutsche Torschütze und so habe das Gefühl, interessiert gar keinen. Der Bundestrainer hat zum Beispiel angeblich seit der Winterpause gar keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt.
Das fände ich irgendwie strange.
Fände ich auch irgendwie strange. Ich meine, wenn jetzt die Nominierung kommt für die Länderspielpause und er dabei ist, ist das abgeräumt. Wenn er nicht dabei ist, dann haben wir eine ganz große Baustelle, weil ich glaube, es gibt kaum jemanden, der sagt, Dennis Undorf, weil den sehe ich nicht bei der WM.
Er ist halt nicht der klassische Neuner, sondern spielt eher so eine schwimmende Rolle.
Wer trifft, hat recht.
Du, ich würde ihn auch mitnehmen, aber der Bundestrainer überlegt dann vielleicht, okay, ich brauche jetzt auch nicht 6, die fürs Zentrum offensiv zu gebrauchen sind, egal in welchem Rahmen jetzt. Und dann, wenn du dann Flo Wirtz gegen ihn abwägst, kann es sein, dass dann diese Entscheidung kommt. Ich persönlich würde ihn mitnehmen, sage ich dir ganz ehrlich, weil er halt eben auch Mittelstürmer spielen kann.
Und weil er einfach von der Persönlichkeit und vom Charakter her, glaube ich, da eine gute Lockerheit und eine gute Farbe ja, reinbringt.
Das sowieso, genau.
Also VfB für mich am Ende der Saison auf 3, du sagst 4. Die Mainzer tippe ich auf Platz 10.
Ich habe Mainz auf 13.
Okay, aber
das bleibt bis zum Ende wackelig, aber sie schaffen es am Ende.
Wir gucken auf Freiburg gegen Leverkusen. Das Spiel am Samstag, ein Spiel mit der Frage, wie viel Kraft hat Leverkusen eigentlich aktuell noch, weil dauernd englische Wochen, jetzt das Nachholspiel beim HSV. Der Trainer hat neulich auch gesagt, ja irgendwie, man merkt das schon, dass wir auf ganz schön vielen Hochzeiten unterwegs sind. Das Spiel jetzt in Hamburg, das war eigentlich dann wieder in Ordnung, aber Leverkusen schon sehr schwankend in den Leistungen.
Ich bin nicht sicher, ob man Yulman da wirklich rausnehmen kann, weil ich finde, das Problem sind Agilität und Zielstrebigkeit, die so verloren gegangen sind. Und ich habe so den Eindruck, dieses Ballbesitzorientierte, das nutzt Yulman eher als Mittel, um den Gegner vom eigenen Tor wegzuhalten und weniger, um selbst zielstrebig zu Torchancen zu kommen. Ne? Also wenn du mal guckst, die haben den zweitmeisten Ballbesitz, aber sind nur 10. bei Torschüssen im Strafraum. Da sind zum Beispiel Mainz, Werder, Köln und Union vor ihnen, was das angeht. Und das ist schon, finde ich, was, wo man mehr von Leverkusen erwarten muss. Und das, finde ich, zeigt dann auch, wenn welche Rolle dann so Individualisten haben, wie zum Beispiel Maser. Also wenn er das Spiel an sich reißen kann und über Dribblings beispielsweise überraschende Momente schaffen, dann hat Leverkusen die Möglichkeit, auch gut ins letzte Drittel zu kommen. Aber gegen Mainz zum Beispiel, das konntest du dir ja nicht angucken. Also
Es war sehr statisch zwischendurch mal. Vielleicht hat das aber was damit zu tun, dass sie tatsächlich auch dieses große Programm haben, immer mal wieder auch mit Verletzungen auch zu kämpfen.
Ja.
Und haben aber natürlich dieses eine große Ziel vor Augen, nämlich die Champions League. Ich prophezeie aber, das wird nicht reichen in dieser Saison. Ich glaube nicht, dass Leverkusen am Ende eben auch aufgrund dieser Belastung jetzt das Spiel in Freiburg, dann kommen ja erst die Brocken. Dann haben sie Champions League gegen Arsenal, dazwischen gegen die Bayern in der Bundesliga, dann irgendwann auch im Pokal noch gegen die Bayern. Das ist schon auch ordentlich. Bin mir sicher, sie werden Arsenal nicht rauskegeln, also den Ballast werden sie sicherlich abwerfen können, aber trotzdem, das dauert ja noch. Sie sind sehr verwundbar bei Standards und das ist ja die Freiburger Stärke. Dazu Heimspiel für den Sportclub, da sind sie sowieso sehr, sehr stabil. Freiburg zu Hause seit 15 Pflichtspielen unbesiegt, machen eben wahnsinnig viele Tore nach Standards. Könnte mir vorstellen, dass es auch einen Heimsieg gibt für den Sportclub gegen Leverkusen.
Ja, du hast Mansambi wieder zurück nach der Sperre. Ne? Das ist total wichtig. Für mich irgendwie der wichtigste Spieler für auch die Idee des SC Freiburg, ne? Es geht ja ganz viel um Umschaltmomente, um zweite Bälle gewinnen und da ist der einfach herausragend. Wenn Leverkusen mehr Variabilität ins Spiel bekommt, dann ist Freiburg schon hier und da auch anfällig. Ne? Also ich finde, das hat zum Beispiel auch die Eintracht gut gemacht, vergangene Woche in der zweiten Halbzeit. Aber ja, so, also grundsätzlich, es gibt schon Chancen für Freiburg. So, die sind geduldig, die warten auf den Moment und also ich sehe auch mindestens einen Punkt für Freiburg, ja.
Und am Ende der Saison, Freiburg, war hin und her gerissen. Schaffen sie noch Platz 7 im Kampf mit der Eintracht, aber ich glaube, es wird dann doch nur Platz 8.
Habe ich auch.
Und Leverkusen am Ende für mich nur auf Platz 6.
Ich auch.
Warum machen wir das, wenn wir uns so einig sind? Wer hatte die Idee?
Du, Tobi, es geht ja nicht darum, uneinig zu sein, sondern es geht ja darum, dass wir mal was tippen.
Ist ja auch schön in dieser Welt, wenn sich Menschen auch mal einig sind. Ne? Muss es ja auch geben.
Auch so.
Leipzig gegen Augsburg, die vorletzte Partie, die wir jetzt besprechen. Wenn Leipzig in die Champions League will, dann muss man sagen, dann müssen sie das Spiel gewinnen. So kann man es eigentlich runterbrechen. Augsburg kann da maximal entspannt hinfahren. Die sind gefühlt irgendwie auch schon gerettet. Sie haben 9 Punkte Vorsprung vor der Relegation. Obwohl sie natürlich ein bisschen was wieder gut zu machen haben. Das Hinspiel 0-6. Da hast du schon nochmal Gelüste.
Ja, aber das wird ja ganz anders sein. Also es war ja, die haben ja ganz anders gespielt im Hinspiel als jetzt. Also jetzt haben sie spielen ja jetzt eher so, wie Leipzig im Hinspiel gespielt hat, als dass man es mit ihrer Spielanlage jetzt oder ihre Spielanlage jetzt mit der aus dem Hinspiel vergleichen könnte.
Ja, da hatten sie einen anderen Trainer, ne?
Das ist ja Sandro Wagner komplett um die Ohren geflogen, da das Spiel. Ja. Wobei ich das auch irgendwie geil fand. Also ich muss ja wirklich sagen, ich fand Augsburg in dem Spiel mit am besten auf der Zeit von unter Sandro Wagner. Das sagt was aus, oder?
Naja, ich glaube, die meisten Augsburger, die sagen jetzt, nee, dann doch lieber Manuel Baum, denn der hat doppelt so viele Punkte geholt wie Wagner und halb so viele Gegentore kassiert. Mhm. Also hat Augsburg dahingehend gerettet. Ausgangspunkt übrigens von dieser tollen Serie der Augsburger jetzt, also von den letzten 6 Spielen haben sie 5 gewonnen und irgendwie Ausgangspunkt war ausgerechnet der Sieg beim FC Bayern. Das ging anderen Teams ja auch schon anders.
Komplett
anders. Dass sie gegen die Bayern gewinnen, ja. Und dann ging gar nichts mehr. Ja. Aber Augsburg
hat... Das war auch mit ein Grund, weshalb ich da direkt gesagt habe, okay, das wird nichts Augsburg, tschüss. Aber damit lag ich auf jeden Fall falsch, kann man sagen.
So und jetzt eben in Leipzig, die Leipziger zuletzt einen Rückstand gedreht in einen Sieg in Hamburg. Haben jetzt Augsburg, dann Stuttgart und Hoffenheim, also auch da in den nächsten Wochen haben wir schon ganz viel Klarheit und ich glaube, es wird dann aber am Ende Platz 5 für Leipzig und da muss man ja dann sagen, wieder nicht Champions League, wahrscheinlich.
Also ich sag, die kommen in die Champions League.
Du glaubst, du landest ja auf Platz 4?
Nee, ich sag sogar, die werden Dritter.
Ach was.
Ja. Ich finde die Entwicklungsschritte, die gerade machen, finde ich wirklich krass. Also das ist, die hätten ja den HSV auch noch deutlich höher schlagen müssen und in Hamburg so dominant zu spielen, das haben nicht so viele Teams hingekriegt bis hierhin. Und ich finde, so dieses Selbstverständnis, das sie nach und nach entwickeln, das dominante Team zu sein und daraus auch wirklich viele Torchancen zu generieren. Es geht nicht mehr nur allein ums Dribbling. Also es geht nicht mehr nur allein darum, Diomande 1-1 oder Nusa 1-1, sondern das ist jetzt noch eine Komponente. Vielleicht noch die wichtigste, das kann sein. Aber ich finde, durch Gruder ist halt einfach noch so ein bisschen Unberechenbarkeit mit reingekommen. Schnittstellenbälle. Du hast Baumgartner noch als zusätzlichen Abschlussspieler. Romelu, der eigentlich ja mehr oder weniger eher in der Anfangsphase der Saison Wandspieler war, der ist jetzt auch Abschlussspieler. Und das ist schon was, finde ich, was bemerkenswert ist. So, sie haben noch immer noch Probleme gegen, also manchmal Probleme, dass dann diese Abläufe noch nicht funktionieren. Siehe diesen Fehlpass von Lukeba vergangene Woche zum 1-0 für den HSV. Das legen sie dem HSV ja eigentlich auf. Aber solche Momente können natürlich Augsburg in die Show bringen. Aber ansonsten, wenn eine Mannschaft gerade neben dem FC Bayern die Fähigkeiten hat, dieses Augsburg zu besiegen, dieses stabile Augsburg, dann ist es für mich gerade RB.
Es sei denn, es kommt ein Schlendrian rein. Gruder Leichtfuß.
Das kann könnte dem im Weg stehen. Ja.
Das heißt aber, dass Hoffenheim bei dir wahrscheinlich aus der Champions League doch noch rausrutscht. Ja, da waren wir uns ja lange immer sehr sicher. Also ich bin mir auch sicher, sie werden Vierter. Hoffenheim. Jetzt am Samstag geht es zum ersten FC Heidenheim. Die Heimsuchung ist vielleicht die Überschrift von diesem Spiel.
Oh Gott.
Also die Heidenheimer haben zu Hause natürlich oder haben generell nichts mehr zu verlieren.
Ein geiler Titel für dieses Match.
Und Hoffenheim muss schon aus einer kleinen Formdelle oder Ergebnisdelle rauskommen, wenn das mit der Champions League klappen soll. Ich glaube aber, dass es gelingt. Also sie haben jetzt zuletzt nur 1 Punkt geholt aus 2 Spielen in Köln und gegen St. Pauli. Aber die Basics stimmen einfach weiter bei den Hoffenheimern. Die beeindrucken einfach durch ganz, ganz viele unangenehme Sachen. Die laufen wie verrückt, die kämpfen, die sprinten, die faulen auch, glaube ich, am meisten. Also es ist schon sehr, sehr unbequem und so kann es auch in Heidenheim bestehen.
Ja, na klar, kannst du da bestehen? Sie müssen jetzt ja eigentlich da bestehen. Ich bin der Meinung, wir haben da ja schon drüber gesprochen, es ist, hat sich jetzt so ein bisschen mehr und mehr rumgesprochen, was Heidenheim wirklich wehtun kann. Die spielen ultra riskant. Ich meine, gut, das hat man auch am Anfang der Saison immer wieder mal gehabt. Sie haben dann zwischendurch einfach durch ultra gutes Gegenpressing Möglichkeiten gefunden, dass es gar nicht so sehr zu vielen Konterchancen kommt. Und trotzdem in jedem Spiel kassieren sie die. Und wenn sie dann vorne nicht effizient sind, das wird gegen Heidenheim, denke ich, keine große Rolle spielen. Ich sehe da eigentlich schon einen Hoffenheim-Sieg. Aber so, das ist so dieses Grundsätzliche, weshalb ich angefangen habe, an Hoffenheim zu zweifeln, dass sie halt schon nicht ausgewogen spielen. Also nicht ausbalanciert, sondern das ist so risikoreich. Und wenn dann dieses eine Muster, um Gegentore zu verhindern, das ist vor allem Gegenpressing, weil sie halt einfach so riskant spielen. Wenn das mal nicht funktioniert, dann sind sie sehr, sehr offen. Und da haben die meisten Bundesliga-Mannschaften Mittel, das dann irgendwie hinzukriegen. Und die hat auch Heidenheim, ne? Mit Dingchi zum Beispiel, mit Conte. Jetzt hat Ibrahimovic nicht trainiert. Der wäre auch so jemand, weiß man nicht, ob der spielen kann. Also ich rechne mit einem Sieg für Hoffenheim, aber ich sehe Heidenheim auf keinen Fall chancenlos, wirklich nicht.
Zumal eben Heidenheim wirklich jetzt befreit aufspielen, das klingt immer so doof, aber als Tabellenletzter schaffst du das wirklich nicht komplett, auch wenn du weißt, wir werden absteigen. Wo tippst du denn Heidenheim am Ende? Nein, also die werden natürlich auch Letzter.
Ja.
Ne? Spätestens jetzt nach dem Spiel da gegen Bremen, nach der Niederlage, das war jetzt nochmal so ein letzter Genickbruch, sag ich mal. Und Hoffenheim ist für mich am Ende aber trotzdem noch Vierter. Also ich glaube, das klappt mit der Champions League.
Ich habe sie auf 5.
Dann werden wir am Ende der Saison abrechnen. Wir haben alle 9 Spiele durch. Mhm. Wir würden an dieser Stelle nochmal unsere Tabellen einfach einblenden, unsere Abschlusstabellen, unsere Prognose.
Ja.
Da bin ich mal sehr gespannt, wie das ausgeht, wer recht behält. Ich finde es ja sehr spannend, dass du Leipzig noch so hoch einschätzt.
Siehst du die Entwicklung gerade nicht?
Mir fehlt die Konstanz. Also ich sehe den VfB auf jeden Fall stabiler und stärker und dann entscheidet es sich zwischen Hoffenheim und Leipzig wahrscheinlich. Könnte ein enges Rennen werden, spielen ja dann auch noch direkt gegeneinander, da habe ich doch eben gesagt, glaube ich. Kann das sein?
Ja.
Ja, vielleicht entscheidet es sich einfach da.
Wirklich?
Wir werden uns das in Ruhe angucken, genauso wie die zweite Liga. Da wollen wir jetzt am Ende der Episode noch ganz schnell drauf blicken, was da am Wochenende passiert. 25. Spieltag, der Tabellenführer, der FC Schalke, spielt Freitagabend gegen Bielefeld. Sehr schönes Duell. Mhm. Ein Punkt hinter Schalke ist Paderborn. Der SCP empfängt am Samstag Braunschweig. Und dann haben wir ja auf den Plätzen 3, 4 und 5 3 punktgleiche Teams. Darmstadt spielt gegen Kiel, Elversberg gegen Magdeburg und Hannover gegen Fürth. Ja, und diese ersten 5 Teams werden Aufstieg unter sich ausmachen.
Ja.
Ne? Ja. Und dann ist die große Frage, wer spielt in der Relegation dann gegen Werder? Das haben wir ja vorher gesagt.
Können wir ja am Sonntag tippen. Ach nee, du bist Sonntag nicht dabei, ne?
Ich bin Sonntag nicht dabei.
Mache ich mit dem Viktor zusammen, glaube ich, wieder.
Dann gönnt euch die Folge doch, alle Spiele der ersten und zweiten Liga, bei uns natürlich wie gewohnt in der App zum Hören und am Sonntag bzw. Montag der Rückblick aufs Bundesliga-Wochenende. Euch ein schönes Fußballwochenende. Danke, Jens.
Danke dir, Tobi. Danke euch.